Good morning.
Guten Morgen.
I was looking forward to being here.
Ich habe mich darauf gefreut, hier zu sein.
I really have a heart for
ich habe wirklich ein Herz für diese Gegend und deine Leute hier. Du bist seit langem mit dem Dienst verbunden und der Botschaft, mit der ich vor so vielen Jahren hierher gekommen bin, mit der ich begonnen habe. Wir haben nur heute zusammen, wir haben 3 Sitzungen. Das mag wie eine lange Zeit erscheinen, aber Gott hat viel zu sagen. Die meisten von euch hier, ihr alle seid wahrscheinlich sehr vertraut mit unserer Botschaft. Keith kommt hier oft her. Wie oft hast du schon die Botschaften unseres Dienstes gehört, in den Büchern, die ich geschrieben habe, oder Botschaften von mir, Darren, Keith oder jemand anderem? Du hast schon viele, viele unserer Botschaften gehört. Die meisten von euch haben mehrere der Bücher gelesen und das ist mir klar. Es kommt nicht allzu oft vor, dass ich die Chance bekomme zu sprechen, wo vor allem Menschen sind, die die Botschaft gehört haben und seit einiger Zeit versuchen, in ihr zu leben. Normalerweise gibt es eine Menge Leute, die nichts über die Botschaft wissen und du musst immer wieder zurückgehen, um das Fundament neu zu legen und den Zugang zu dem Ganzen zu öffnen. Und dafür will ich heute nicht die Zeit verwenden, denn das hast du schon dutzende Male gehört. Ich habe das Gefühl, dass der Herr einige Dinge dir weitergeben möchte, die dir helfen können, dein Glauben ein wenig mehr freizusetzen und Sachen ein wenig klarer zu sehen, deine Vision etwas zu erweitern, deinen Glauben ein wenig zu läutern. Aber du musst in der Lage sein, von dort, wo du bist, dorthin zu kommen, wo du hin willst. Denn wenn du nicht daran interessiert wärst, Gemeinschaft mit Gott zu haben, wenn du wirklich nicht aufwachsen oder der sein wolltest, den Gott im Reich Gottes haben will und in der Rennbahn laufen wolltest, dann wärst du nicht hier. Du würdest die Bücher nicht lesen, du würdest die Botschaft nicht anhören. Für mich ist das ganz klar. Es geht nicht um die Frage, ob du etwas willst oder nicht, aber jeder von uns muss sich selbst prüfen und gelegentlich überprüfen, welche Fortschritte wir machen. Denn wenn du nicht aufpasst, wirst du im Leben einfach beschäftigt sein und ja, ich weiß dies und ich weiß das und ich versuche das zu tun und schon ist wieder ein Jahr vergangen. Und wenn du dich von jetzt an bis zur gleichen Zeit im letzten Jahr geistlich messen würdest, wie sehr bist du tatsächlich geistlich gewachsen? Nicht im Wissen. Wirklich geistlich gewachsen. Denn das ist der Sinn und Zweck unserer Lehren und allem anderen. Nummer 1, um dir zu helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen und zu lernen, wie du mit ihm kommunizieren kannst, damit du ihn kennenlernen kannst, aber in seiner Gegenwart ist im Geist sein. Oder wie wir es ausdrücken, es ist jetzt im Reich Gottes. Es befindet sich in diesem geistlichen Bereich. Das ist der Punkt, an dem deine Kommunikation keine Probleme hat. So oft versuchen wir, unser Telefon in 2 Richtungen zum Laufen zu bringen, wenn wir uns im natürlichen Bereich befinden. Und Satan hat sich Zugang dazu verschafft. Es bricht also immer wieder zusammen. Die Verbindung reißt ab. Du bekommst nur eine Art Notsignal oder gerade genug, um zu überleben. Aber keine Gemeinschaft, keine innige Gemeinschaft, kein wirkliches Kennenlernen. Das ist nur im Geist geschehen. Du kennst die Lehren, die nötig sind, um Johannes 17,3 zu verwirklichen. Der Vater und Jesus müssen kommen. In Johannes 14,15 steht, wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Das ist der Schlüssel dazu. Und in den Versen 21 und 23 steht, wenn du auf Gott hörst und tust, was er dir sagt, dann kommt der Vater und Jesus zu dir. Sie richten ihre Zuhause ein, ihren Wohnort, ihre besondere Wohnstätte. Und sie offenbaren sich selbst und lassen sich von dir deutlich sehen und erkennen. Johannes 17,3 zeigt also, wie das ewige Leben sich in deinem Leben auswirkt. Der Schlüssel ist, in seiner Gegenwart zu sein und ihn zu hören. Dann kannst du das, was er sagt, aus dem richtigen Grund tun, nämlich weil du ihn liebst. Es ist ganz einfach. Wir können die Dinge so kompliziert machen. Ich habe viele Bücher geschrieben und du kannst hunderte und aberhunderte von Bibelstellen lesen. Es steht also außer Frage, dass das, was hier gelehrt wird, biblisch ist. So kann der Teufel nicht einfach eindringen und immer wieder Zweifel sehen. Aber ist das wirklich wahr? Ist das wirklich biblisch? Es gibt überwältigende Beweise, dich zu der Tatsache zurückzubringen, dass wir es einfach tun sollten. Wenn du etwas tun willst, gibt es einen Anfangspunkt. Und dieser Startpunkt ist die Entscheidung, wer die Verantwortung für diese Reise übernimmt. Nun, das wurde bereits entschieden. Die Frage ist, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Er ist verantwortlich. Und das ist der Stolperstein. Jeder, der es liest, sagt, ich habe meine Schafe hören meine Stimme gelesen. Ich habe gedacht, dass das steht, aber es funktioniert nicht. Nun, du hast das Kapitel über die Herrschaft nicht umgesetzt, sonst würde es funktionieren. Wenn du das getan hättest, dann bräuchtest du den Rest des Buches nicht zu lesen. Das lässt sich nur verstehen, was passieren wird. Aber ich hatte das Buch nicht, um die Beziehung zu bekommen. Ich hatte ihn als den Herrn meines Lebens. Ich hatte ihn als meine erste Liebe. Und dann tat er all die Dinge, die in diesem Buch stehen, damit ich ihn kennenlerne und beständig dort bleibe. Erneut, es ging ums Umsetzen mit Beständigkeit. Aber wer die Führung innehaben wird, war an einem Tag geklärt. Und das Größere schließt das Kleinere ein. Das Kleinere schließt das Größere nicht ein. Wenn wir uns also um diese eine kleine Sache kümmern, was ich getan habe, er ist mein Herr, ich liebe ihn und ich werde ihn suchen, Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Ich werde ihm von ganzem Herzen vertrauen und ihn auf allen meinen Wegen anerkennen. Und er wird meine Wege lenken. Also habe ich das einfach getan und die Anweisung befolgt, weil ich ihn liebe. Das ist alles, worauf ich mich konzentriere. Und alles andere kam dann dazu, um mehr in seiner Gegenwart bleiben zu können, um Gemeinschaft zu haben, um mich mit den Tricks des Teufels zu beschäftigen, die mich herausbringen sollten. All diese Dinge hat er begonnen, nicht ich. Ich habe ihm keine Fragen gestellt. Herr, zeig mir das, Herr, zeig mir das. Ich sagte nur, Herr, was soll ich als nächstes tun? Und er könne sagen, hör auf, dies zu tun, tue dies. Er hat mich für die nächste Sache qualifiziert. Aber ich habe nie versucht, mich für etwas anderes zu qualifizieren. Ich wollte nur ihn. Ich sage das immer wieder, weil es manchmal bei den Leuten nicht zu funktionieren scheint, weil sie denken, dass sie etwas anderes tun müssen, um das zu bekommen. Du kannst die anderen Dinge nicht im Geist tun, wenn du das nicht zuerst tust. Andernfalls machst du sie nur auf natürliche Art und Weise und ist nur eine Fälschung, auf der keine Salbung ist. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht immer weiter von der Einfachheit des Evangeliums entfernen. Satan ist derjenige, der es kompliziert macht. Und wenn es kompliziert ist, wirst du verwirrt. Dann kannst du nichts tun. Er ist der Urheber der Verwirrung. Aber Gott hat gesagt, wie in Lukas 18, 17, das Reich Gottes, wenn ihr nicht wie ein kleines Kind seid, könnt ihr nicht hineinkommen. Wie schwer kann es sein, wenn ein Kind es kann? Aber du weißt, dass alles durch den Glauben wirksam wird. So wie dein Glaube ist, so soll dir geschehen. Wenn du glaubst, dass es schwer ist, wird es auch schwer sein. Wenn du glaubst, dass es einfach ist, wird es auch einfach sein. Denn Gott wird dir alle Gründe zeigen, warum es schwer ist und sie beseitigen, bis es einfach ist. Aber es beginnt mit dem Glauben. Es aktiviert Dinge. Wir wissen, dass die Sünde uns von Gott trennt und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Du musst also erkennen, dass es Sünde ist, wenn wir unseren Glauben nicht wirklich in das freisetzen und sie hält euch getrennt. Deshalb beginnt es damit, dass du Gott von ganzem Herzen vertraust. Die Bibelstelle, die davon spricht, dass man grundsätzlich gerettet wird, wer glaubt, ungetauft wird, wird gerettet. Aber uns wurde nicht wirklich alles beigebracht, was wir hätten wissen sollen, als wir diese Entscheidung trafen. Als ich glaubte, ich werde nur über mich sprechen. Als ich glaubte, glaubte ich an die Dinge, die Jesus am Kreuz getan hat. Wer er war und all das. Und das ist wahr. Und ich stand unter dem Fluch. Ich bin verloren und du kannst das alles. Und du hast es auch gehört. Glaube ich diese Dinge? Und ja, ich glaube sie. Und werde ich mich demütigen und von meinen Sünden umkehren? Und Jesus in mich einladen? Und ich glaubte, dass er in mich kommen würde und mir Leben gibt. Er tat das und der Fluch wurde entfernt. Aber das war mein Beweggrund, nicht in die Hölle zu kommen. Also, als ich glaubte, verliebte ich mich in den Herrn. ich bin in seiner Gegenwart. Gott hat mich in sein Reich versetzt, in seine Gegenwart. Ich fühlte mich großartig, aber es hielt nicht lange an. Und niemand hat mir gesagt, warum, weil sie mir nichts über das Reich Gottes erzählt haben. Sie haben mir nicht einmal von der Gabe des ewigen Lebens erzählt. All das kommt aus Gnade durch Glauben. Nichts davon wurde mir erzählt. Ich bin also all die Jahre gestrauchelt, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Wenn ich die richtigen Informationen bekommen hätte, wenn es Beispiele von Menschen gegeben hätten, die das seit Jahren tun, nun dann wäre das ganz normal gewesen. Dann hättest du mit deinem kindlichen Glauben nicht gezweifelt, wenn sie dir eine einfache Bibelstelle gezeigt hätten. Du hättest es einfach geglaubt und wärst weitergegangen. Aber das war so nicht. Ich bin gestrauchelt. Aber ich habe nicht versucht, aufzuwachsen. Ich habe nicht versucht, ein geistlicher Diener zu sein. Ich habe nicht versucht, Gaben zu bekommen. Ich habe nicht versucht, Segnung zu bekommen. Ich habe mich nur darauf konzentriert, eine Liebesbeziehung zu ihm zu entwickeln. Und als ich lernte, wie man das macht, nämlich dem zu gehorchen, was er mir sagt, da wollte ich nur noch eines. Sag mir etwas. Wenn du mir etwas sagst, habe ich die Chance, dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Und das hat die Kettenreaktion ausgelöst. Ich wusste so oft nicht, warum die Dinge passierten. Aber ich lebte im Gehorsam, weil mein Motiv rein war und die Liebe, die es brauchte, um ihm zu gehorchen. Aber ich habe Agape-Liebe geerntet. Das alles beginnt also zu wachsen. Was auch immer Gott als nächstes von mir wollte, als ich sagte, gib mir ein Gebot, wenn Satan Zugang hatte, dann hätte mich etwas, das ich tat, daran gehindert. Dann würde er mir das zeigen und sagen, dass ich davon umkehren soll und ich würde die Tür schließen. Wenn ich stattdessen etwas tun müsste, um das genießen zu können, was er mir als nächstes auftrug, dann offenbarte er mir das und sagte, fang an, das zu tun. Aber er erklärte nichts davon. Denn einer der wichtigsten Teile dieser Vorbereitung ist die Läuterung meines Glaubens. Damit ich meinen Glauben nicht in das setze, wo ich einverstanden bin oder was ich verstehe. Mein Glaube ist in ihm. Das Wort Glauben im Griechischen bedeutet nicht nur, dass wir an das glauben, was er gesagt oder getan hat. Das ist es. Dein ganzer Glaube ist in ihm. Das ist der Hauptgrund. Wenn mein ganzer Glaube in ihm ist, dann auch in alles, was er sagt oder tut. Wenn ich also zustimme, dem Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen, dann warte ich nicht darauf, was er als nächstes sagt, um dann zu entscheiden, werde ich dem zustimmen? Ich habe bereits zugestimmt, also ist es schon ein Ja, bevor ich die Frage gestellt habe. Und das hat es einfach vereinfacht. Aber all die anderen Offenbarungen, die kamen, die ich hatte, und das beständige, schnelle Wachstum vom Baby bis zu meinem Amt, es war nie ein Auf und Ab, es war die ganze Zeit beständig. Ich habe nichts von alledem gesucht. Den ganzen Weg vom Baby bis zum ordinierten Diener Gottes habe ich immer noch keinen Dienst gesucht. Ich habe nur eine Gelegenheit gesucht, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Und es war mir einfach egal, was es war. Das bedeutete nicht, dass ich keine Vorliebe für das Natürliche hatte. Du weißt, wo meine Präferenzen lagen. Ich wollte kein Prediger sein. Das war meine Präferenz, aber nicht die seine. Aber als er mich darauf vorbereitet und gesalbt hat, gab es keine Stelle auf diesem Planeten, mit der man mich in Versuchung führen konnte und für die ich meinen Job eingetauscht hätte. Überhaupt keine. Als ich anfing, hätte ich dir keine 2 Cent dafür gegeben. Er verändert die Dinge. Es ist einfach dieser kindliche Glaube. In dem Buch »Meine Schafe hören meine Stimme« ist das der Stolperstein. Dazu gibt es ein eigenes Kapitel. Was ich dir damit sagen will, ist, dass das die erste Entscheidung war, die ich getroffen habe. Er ist absolut der Herr meines Lebens und er wird die Entscheidung treffen. Es ist mir egal, ob er es in die Luft jagt, ob er es zusammenfällt oder was auch immer. Ich werde tun, was er sagt. Und ich will ehrlich zu dir sein. Am Anfang wusste ich es nicht, weil ich bis dahin absoluter Herr meines Lebens war. Und ich hatte wirklich alles vermasselt. Aber um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass er es noch besser machen kann, weil ich ihn nicht kannte. Aber ich habe zugestimmt, dass ich ihm eine Chance gebe. Wenn er es also tut, darf ich ihm nicht helfen. Denn wenn es 6 Monate später nicht gut läuft, sagt er, nun, der Grund dafür, dass es nicht funktioniert, ist, dass du weitergeholfen hast. Also beschloss ich, dass ich ihm nicht helfen werde, etwas zu tun. Entweder wird er es schaffen oder er wird scheitern. Aber ich werde ihm nicht helfen. Ich sage nicht, tu das. Ich sage dir nur, was ich getan habe. Ich habe diese Aussage gemacht, weil ich Zeit brauchte und mir klar wurde, dass ich einiges von dem, was ich getan habe, aufräumen muss. Und ich musste Dinge neu machen. Also gab ich Gott ein Jahr Zeit. Ich werde absolut alles tun, was du sagst, ohne jede Frage, ein Jahr lang. Es ist mir egal, ob es in die Luft fliegt oder was es macht, ein Jahr. Und am Ende des Jahres, wenn es nicht besser ist als zu meiner Zeit, dann werde ich es wieder übernehmen. Das habe ich auch gesagt. Und er hat es ertragen. Und es ist gut, dass ich das getan habe, denn in den ersten ein oder zwei Wochen hätte ich es wieder zurückgenommen, wenn ich nicht dem Jahr zugestimmt hätte. Aber nach zwei oder drei Monaten, da war es mir peinlich, dass ich diese Bedingung überhaupt gestellt hatte. Ich sagte, Herr, streiche das einfach. Vergiss die Sache mit dem Jahr. Ich denke das nicht mehr. Ich überwache das nicht. Aber das war die Weisheit. Alles andere kam davon. Der kindliche Glaube, den ich damals hatte, all diese Jahre später, ist es immer noch der kindliche Glaube. Es ist nichts anderes. Mein Motiv hat sich nicht geändert. Ich erkenne den Herrn immer noch auf all meinen Wegen an, aber der Grund, warum ich es tue, ist, weil es eine weitere Gelegenheit ist, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Und es ist mir egal, wie das Gebot lautet, denn ich weiß, dass ich von Gott berufen bin und ich weiß, dass ich den Herrn durch Gehorsam und seine Verheißungen liebe. Und es ist mir egal, was passiert. Er muss es zu meinem Besten machen. Ich weiß, das mag für dich seltsam klingen, aber manchmal ist es für mich spannender, wenn alles auseinanderfällt. Wenn es so aussieht, als gäbe es keinen Weg auf der Welt, dass dies zu meinem Besten dienen wird. Ich mache mir deswegen keine Sorgen. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren ein wenig ängstlich wurde, als er so eine Sache hatte, wo es so aussah, als wäre es unmöglich, dass es mir zu meinem Besten dienen wird. Und ich sagte irgendwie schüchtern, Herr, es wird interessant sein zu sehen, wie du aus diesem Schlamassel wieder rauskommst. Und er hat so geantwortet. Er sagte, ist irgendetwas zu schwer für mich? Ich sagte, Herr, nichts ist zu schwer für dich. Er sagte, dann tritt du zurück und sieh das Heil des Herrn deines Gottes. Und in einer kurzen Zeitspanne, boom, er hat es komplett verändert. Von da an wurde ich nie wieder nervös. Du willst eine Beziehung zu Gott haben und wachsen und reifen? Das heißt nicht, dass du keinen Fortschritt machst. Aber Gott will, dass du mehr Fortschritte machst. Wir unterschätzen die Technologie des Reiches Gottes, dessen Erben wir sind. Verstehst du das? Unsere Denkweise bringt es auf die Ebene des natürlichen Bereichs zurück, was es dramatisch verlangsamt. Im Gegensatz zu einem Upgrade im geistigen Bereich, und es in diesem Bereich laufen zu lassen. Denn Gott kann in einer Woche mehr tun, als wir, die wir versuchen, etwas im oder durch das Fleisch zu tun, in Jahren tun können. Deshalb will er uns dort drin haben, weil es dich an einen sicheren Ort bringt, wo der Feind dich nicht behindern kann. Er kann dich nicht ausrauben. Damit ist er also aus dem Spiel. Es qualifiziert dich für mehr von deinem Erbe, sodass alles beschleunigt werden kann. Das ist es, was Gott will. Aber Satan versucht immer, Gottes Motive in Frage zu stellen. Er bringt uns immer dazu, an Gott zu zweifeln. Er ist derjenige, der versucht, alles durcheinander zu bringen. Er ist der Dieb, er ist der Räuber. Er hasst Gott, weil Gott ihn rausgeschmissen hat. Er hasst die Kinder Gottes und er will alles in seiner Macht Stehende tun und so viel Schaden zuzufügen, wie er kann. Wären da nicht die Beschränkungen, die Gott ihm auferlegt, wird er jeden von uns töten. Und es gäbe nichts, was du tun könntest, um es aufzuhalten, wenn es nicht die Gnade Gottes gäbe, die Grenzen setzt. Aber Gott bereitet uns immer noch auf die Ewigkeit vor. Und wir haben unser Rennen zu laufen, wir haben ein Leben zu leben. Wir sind hier, um Zeuge zu sein, wir sind hier, um Vorbilder zu sein. Gott bringt uns also in Situationen, in denen normale Menschen sind. Aber dann sollten sie sehen, wie wir mit der normalen Situation umgehen, mit Problemen, allem anderen. Es ist anders als die Art, wie sie damit umgehen. Und sie können sagen, wow, wie kommt es, dass du dich nicht aufgeregt hast, als alle anderen sich aufgeregt haben? Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, warum du dich nicht aufgeregt hast. Und sie werden auf dich hören, weil sie sehen, dass deine Früchte besser sind als ihre Früchte. Du musst ihnen nicht predigen. Sie schmecken einfach und sehen, das ist gut. Wenn du in der Lage sein willst, unter diesen Bedingungen deinen Frieden zu halten, dann kann ich dir zeigen, wie man das macht. Dann sind sie eher der Meinung, du tust mir einen Gefallen. Sie tun mir keinen Gefallen, wenn sie mir zuhören. Ich tue ihnen einen Gefallen, indem ich es ihnen zeige. Es verändert einfach die ganze Atmosphäre der Sache. Wenn Gott etwas will, von dem wir wissen, dass das Wort Gottes sagt, dass er es für uns will und wir wollen es, aber wir bekommen es wirklich nicht sehr schnell, dann muss es doch irgendwo ein Problem geben, oder? Wie viele von euch glauben, dass es in einigen Bereichen Gott ist, weil ich alles getan habe, was ich tun kann? Das tun wir manchmal. Wir tun alles, was wir tun können, und es funktioniert trotzdem nicht. Und Gott hat nicht getan, was ich dachte, dass er tun sollte. Dann fange ich an, eine kleine Akte gegen Gott anzulegen darüber, warum er nicht treu war. Satan ist der Engel des Lichts. Du wirst viel darüber. Er ist sehr trügerisch. Er schafft also ein Problem, das dich denken lässt, dass es Gott war. Dann geben wir Gott die Schuld dafür. Er ist derjenige, der unseren Glauben an Gott untergräbt. Er tut alles, was er tun kann, um dich deines Glaubens zu bestehlen. Zu diesem Zeitpunkt bist du entweder in einer der beiden Naturen. Du bist entweder in der fleischlichen Natur oder du bist in der neuen Natur, in der Natur von Christus. Es gibt keinen dritten Ort zum Leben. Diese zwei Naturen. Das Problem, mit dem die meisten Menschen zu kämpfen haben, ist, in die neue Natur, in den Geist zu kommen, in das Reich Gottes und dort zu bleiben. Denn die Alte kämpft so hart dagegen an. Paulus hat das gleiche Problem. Sie bekämpften sich gegenseitig. Also ein Krieg. Aber Paulus kämpfte den Krieg und gewann ihn. Er hat das Fleisch überwunden. Er sagte, ich habe gelernt, wie ich meinen Körper in Unterordnung bringe. Es war ein Lernprozess. Es war nicht einfach Hände auflegen und schwupps, schon ist es da. Es ist ein Lernprozess. Und der Schlüssel dazu steht in Galater 5,16. Er lernte, wie er verhindern konnte, im Fleisch zu wandeln. Es war so, wenn ich im Geist wandle, kann ich nicht im Fleisch wandeln. Sie sind 180 Grad entgegengesetzt. Du weißt, dass du im Fleisch, wenn du ein Christ bist, das Reich Satans betrittst. Aber du isst auch von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Satan kann dich mit bösen Dingen verführen, aber bei ernsthaften Christen wird das nicht funktionieren. Also muss er als Verführer kommen, damit du gute Dinge tust. Und genau da liegen die Probleme der meisten Menschen. Ich spreche von ernsthaften Christen. Wenn du ein Problem hast, dann liegt das nicht an bösen Dingen. Es ist wegen der guten Dinge, der Wege, die du für richtig hältst. Oder die Tatsache, dass dein Glaube Gott nicht genug vertraut, um ihm einfach alles zu geben, weil irgendetwas es hindert. Und einer der Tricks des Teufels ist, dass du versuchst, mehr Glauben zu bekommen. Und das funktioniert nicht. Du hast die Lehre dazu gehört. Es ist nicht die Menge des Glaubens. Was behindert den Glauben, den du hast? Oder lenkst du ihn etwas anderes? Das sind nur die Grundlagen, die wir lernen sollten. Aber du lernst sie schnell, denn das ist eine Notwendigkeit, wenn du im Reich Gottes leben willst. Das ist also das Ziel. Das ist das Ziel, auf das wir drängen, um zu beginnen. Aber es ist nicht das langfristige Ziel, was wir versuchen zu erreichen, in das Reich Gottes zu gelangen. Du musst in das Reich Gottes eintreten, um die Fülle des Maßes Christi zu erreichen, auf das wir zustreben. Und Satan bringt uns alle dazu, hinreichend aufwachsen zu wollen, um hineinzukommen. Und das wird nie passieren. Um erwachsen zu werden, musst du hineinkommen. Und das macht den ganzen Unterschied aus. Aber du kannst nicht eintreten und dort bleiben und aufwachsen, wenn du Herr bist, wenn du es wieder und wieder übernimmst. Es gibt also diesen Kampf. Derjenige, der gläubig ist, das bedeutet, dass dein ganzer Glaube in ihm liegt. Dazu gehört auch alles über ihn, jeder Teil seiner Eigenschaften. Alles, was er sagt oder tut, darauf vertraue ich. Dann lass dich taufen. Ich werde nicht viel Zeit diesem Thema widmen, denn du weißt, was das ist. Es geht nicht nur darum, sich nass machen zu lassen. Es ist die alte Natur, die ins Grab gegangen sein sollte und dort bleiben sollte. Es ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Sie ist nicht einfach tot umgefallen. Es ist eine Entscheidung, die du getroffen hast.
Du würdest deine Glieder nicht mehr dieser Natur hingeben. Du hast einen freien Willen, aber du hast auch einen Geist in dir, der kontrolliert, was du tust. Dein Geist kontrolliert deinen Verstand. Dein Verstand kontrolliert deinen Körper. Dein Geist. Du entscheidest also, wem du dich hingeben willst. Gott zwingt dich nicht, dich ihm hinzugeben. Der Teufel kann dich nicht dazu bringen, dich ihm hinzugeben. Du entscheidest. Der Teufel kann Druck auf dich ausüben, damit du dich ihm hingibst. Gott kann Druck auf dich ausüben, damit du ihm nachgibst. Aber er wird dich nicht zwingen, es zu tun. Letztendlich musst du eine Entscheidung treffen. Aber je nachdem, welche Entscheidung du getroffen hast, hat das Konsequenzen. Denn wenn du dich entscheidest, dem Fleisch nachzugeben, dann wirst du Verderben ernten. Du verschaffst Satan Zugang. Er wird dir etwas rauben, ob du nun siehst, was er tut oder nicht. Wer sonst nichts getan hat, hat er dir die Zeit geraubt, in der du im Geist hättest sein können. Und Gott hätte dich auf etwas Großes vorbereitet, jetzt und in der Ewigkeit. Das passiert also nicht, weil du 3 Tage hier verbracht hast. Meine Idee war also, ich wollte zu 100% der Zeit hierher kommen, aber das konnte ich nicht tun. Wie Paulus sagte, befand er sich in einem fortwährenden Kampf. Ich habe diese Illustration schon einmal verwendet. Er sagte, nun 50% der Zeit bin ich im Fleisch, 50% der Zeit im Geist. Du kämpfst hin und her. Ich suche immer noch danach, seine Tricks zu lernen. Und in meinem Sinn, dann werde ich 55, 45 bekommen, 55 im Geist, 45 nicht im Geist. Und dann 60 zu 40 und ich mache weiter, denn mein Ziel ist 100 zu 0 zu bekommen. Ich war geduldig. Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Wenn ich bei 50 bin, warum bin ich dann nicht bei 55? Was kann ich tun, um 5 weitere Punkte zu bekommen? 5 von seinen abschneiden? Und das bedeutet, dass ich ein bisschen mehr darüber lernen muss, wie man im Geist wandelt und ein bisschen mehr darüber, wie er mich herausholt. Das ist alles, was ich getan habe. Aber am Anfang habe ich mich nicht darauf konzentriert, wie er mich rausgeholt hat. Ich konzentrierte mich darauf, hineinzukommen und zu sehen, was Gott sagte. Dann hat er gezeigt, wie er mich rausholt. Und ich habe diese Türen geschlossen. Dann kann er sie nicht mehr benutzen. Aber viele Leute kommen raus, dann versuchen sie herauszufinden, was passiert ist, während sie draußen sind. Und wenn du das tust, ist es gefährlich. Denn ihr öffnet euch selbst für Satan, um als Engel des Lichts zu kommen und sich als Gott auszugeben. Und dir etwas Gutes zu tun zu geben, das sich für dich richtig anhört. Und jetzt bist du raus aus dem Rennen. Jetzt verbrennst du viel mehr Zeit, um dorthin zu gelangen. Und es funktioniert nicht, denn du bist nicht einmal auf dem richtigen Weg. Deshalb wollte ich ein paar Dinge mit dir teilen, die dir hoffentlich helfen, damit du deinen Feind ein bisschen besser kennenlernst. Du musst deinen Feind kennen, weil er unser Feind ist. Und er ist ein Stratege, er denkt wie ein Soldat. Wir müssen den Blickwinkel eines Soldaten betrachten, nicht aus ziviler Sicht. Wir wissen, dass er eine Strategie hat. Er hat Taktiken, er hat Waffen, aber das haben wir auch. Die unseren funktionieren nur, wenn wir im Geist sind. Seine funktionieren nur gegen uns, wenn wir im Fleisch sind. Gegen uns. Es hängt alles davon ab, wo du leben wirst. Denn du kannst im Geist leben als Baby und du musst nicht einmal wissen, dass der Teufel existiert. Du musst nicht einmal über den Teufel sprechen, weil es mit dir zu tun hat, solange du im Reich Gottes bist, im Geist. Und das ist der Ort, an dem der Vater, als du das erste Mal gerettet wurdest, Kolosser 1,13, dich hineinversetzt hat. Er hat uns aus der Dunkelheit befreit und er hat uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt. Hat dir jemand gesagt, dass du dorthin gegangen bist, als du gerettet wurdest? Nein, denn nach ihrem Glauben gab es hier noch nicht einmal ein Reich Gottes. Wir warten immer noch auf das 1000-jährige Reich, aber deshalb sagt die Bibel, dass der Vater uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt hat. Und das einzige Reich Gottes, von dem ich wusste, war der 3. Himmel. Das 1000-jährige und das ewige. Zu welchem der 3 sind wir denn gegangen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich durch das Perlentor gegangen bin. Ich war nicht im 1000-jährigen Reich, weil ich einen verherrlichten Körper haben würde und dieser hier immer noch schmerzt, also war ich nicht dort. Ich war sicherlich nicht in der Ewigkeit, denn der Teufel ist immer noch da, sonst wäre er nicht dort. Es ist also nicht schwer, dir zu sagen, dass du in keinem der 3 warst. Dann hat die Schrift also gelogen, oder? Oder wir lassen es einfach weg, weil wir Angst haben, darüber nachzudenken, weil es so aussehen könnte, als wäre es nicht wahr. Das ist es, was wir tun. Wenn wir etwas sehen, das nicht mit dem übereinstimmt, was wir zu wissen glauben, dann ignorieren wir es. Denn wenn du darüber nachdenkst, dann musst du entweder sagen, wenn der Herr etwas gesagt hat, dann war das nicht wahr, das willst du nicht sagen. Aber die einzige andere Möglichkeit ist, dass es nicht biblisch ist. Jemand hat es da reingesteckt und das war wirklich nicht die Wahrheit. Das denkst du doch auch nicht. Also ignorierst du es einfach, du machst einfach weiter. Das sind die Taktiken, die Satan benutzt. Vor allem in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es hier so ist oder nicht. Es wird jetzt viel über den Glauben gelehrt, dass es alles abdeckt. Und plötzlich wird es entfernt und es gibt keine Bedingungen für irgendetwas, keine Konsequenzen. Der Glaube deckt alles ab. Und es gibt einige Prediger in Deutschland, die das stark predigen. In Österreich, ich komme gerade aus Österreich, gibt es das auch. Und es spaltet die Gemeinden. In die Gemeinden, in die ich gegangen bin, gibt es wegen dieser einen Sache Spaltungen. Aber nichts Neues. Als ich in den frühen 1970er Jahren anfing, als die charismatische Bewegung noch nicht sehr lange existierte, kam die gleiche Lehre durch und spaltete alle Art von Menschen. Sie fanden schließlich heraus, dass das, was gelehrt wurde, falsch war. Es ruhte nun seit fast 50 Jahren. Jetzt ist es wieder zurück und wieder stark. Und die heutigen Generationen erinnern sich nicht, dass es vorher kam und es aufgedeckt wurde. Jetzt werden alle wieder hineingesaugt, denn im natürlichen Bereich suchen wir nach einem Weg, um aus dieser Verantwortung herauszukommen. Wir suchen nach einer Möglichkeit, nicht für unser Fleisch verantwortlich sein zu müssen. Wir suchen nach einer Möglichkeit, wo ich noch Herr sein kann und es soll mich nichts kosten. Das ist die Verlockung des Satans. Aber wenn du das glaubst, täuschst du dich nur selbst. Ich verurteile keinen Diener Gottes, aber mein Amt beurteilt, was gepredigt wird. Es ist entweder die Wahrheit oder nicht. Und nicht ich richte es, sondern Gott richtet es. Ich sehe Christen, sie debattieren. Was ist damit? Glaubst du daran? Und dann spalten sie sich, weil sie fleischlich sind. Das sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 2. Er konnte die Gemeinde nicht mit fester Speise füttern, weil sie Babys waren. Und er gab ihnen den Beweis, dass sie Babys waren, denn es gab Neid und Streit und Spaltungen unter ihnen. Bist du nicht immer noch fleischlich? Nicht nur bezogen auf Lehren, sondern auch darauf, welcher Gruppe du angehörst. Ich gehöre zu Paulus. Ich bin von Apollos. Was würde das heute sein? Ich bin ein Baptist, ich bin ein Pfingstler, ich bin charismatisch, ich bin Methodist. Das ist der Bereich, zu dem ich gehöre. Wir identifizieren uns mit jemandem und fragen dich, was du bist, anstatt zu sagen, dass ich ein Christ bin. Als ich zum ersten Mal nach Europa kam und neue Gemeinden besuchte, war das Erste, was der Pastor sagen würde. Sie kannten mich nicht. Als Erstes gebe ich ihnen die Hand und sie fragen, was bist du? Ich sagte, ich bin ein Christ. Nein, nein, ich meine, was für ein Christ bist du? Nun, ich hoffe, ich bin ein guter. Nein, 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 weil sie dich in eine Schachtel stecken wollen. Ich habe erst diese Woche etwas weitergegeben. Ich habe gesagt, dass im Grunde fast jeder Methodist ist. Habt ihr hier Methodisten? Das Wort Methodist kommt von Methode. Sie haben eine Methode. Und es ist mir egal, zu welcher Gruppe du gehörst. Sobald du etwas hörst, steckt jeder dich in eine kleine Schachtel. Und das ist ihre Methode. Das ist die Art und Weise, wie sie es tun werden. Dann hat die nächste Gruppe eine andere Methode. Das ist die Art und Weise, wie sie es tun. Es ist mir egal, wer es ist. Ich habe auf der Tageskonferenz, die ich gerade in Deutschland habe, davon erzählt. Menschen, die an SOLM glauben, nehmen unsere Lehre an und machen auch eine Methode daraus. Sie stecken SOLM-Lehren in eine Kiste und ist eine Methode. Du steckst nur an diesem einen Ort fest, der nur die Tür war, um dich in etwas hineinzubringen. Aber du gehst nicht weiter, weil du es verpackt hast und boom, und schon steckst du in der Vorschule fest. Wir müssen die Tricks des Feindes lernen und da ausbrechen. Wenn du in der natürlichen Welt bist, die Schrift sagt, wenn das derjenige ist, dem ihr eure Glieder hingebt, um zu gehorchen, so seid ihr seine Diener. Wenn du sie Gott hingibst, bist du sein Diener. Niemand will ein Diener sein. Das ist es, was sie bekämpfen. Da gibt es kein Wahlrecht. Du bist ein Diener, ob du es willst oder nicht. Der ganze Trugschluss, dass du Herr über etwas bist, ist eine Lüge. Du bist nicht Herr über irgendetwas. Wenn du Herr bist, bist du ein Diener Satans und er hat Zugang zu dir. Er manipuliert dich, er benutzt dich, er beraubt dich und du weißt nicht einmal, dass er es tut. Wenn du dich dem Herrn hingibst, der Herr tut dann Dinge, wie es bei mir war. Hör auf, dies zu tun, hör auf, das zu tun. Er hat Dinge getan, um mich zu segnen, als ich noch gar nicht wusste, was er tat. Alles, was er tat, war darauf ausgerichtet, die Dinge zu meinem Besten zu machen und mich zu segnen. Wenn ich im Fleisch bin, alles, was der Teufel tut, egal wie gut es aussieht, ist darauf ausgelegt, mir etwas zu rauben oder etwas in meinem Leben zu zerstören. Das ist das Wesentliche. Warum sollten wir zögern, wem wir dienen wollen? Die Bedingungen der Verheißungen und des Erbes sind in der Bibel eindeutig. Und das wollen die Leute nicht sehen. Sie wollen nur die guten Seiten sehen. Mit Israel im Alten Bund, 5. Buch Mose, Gott hat gesagt, ich setze vor dich Segen und Flüche. Zwei Möglichkeiten. Und du musst dich entscheiden, welche davon in deinem Leben aktiviert werden sollen. Und es gab nur eine Bedingung, genau das, worüber wir gesprochen haben. Du könntest einfach Sprüche 3, 5 und 6 sagen. Denn dort steht, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und alles tust, was er dir heute aufträgt, dann werden diese Segnungen über dich kommen und dich einholen. Was bedeutet, dass du nicht nach den Segnungen suchst. Sie suchen nach dir. Aber auf der anderen Seite, wenn du nicht fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und alles tust, was er dir heute gebietet, dann werden diese Flüche über dich kommen und dich einholen. Du bist auch nicht auf der Suche nach ihnen. Aber sie werden trotzdem auf dich kommen. Das war die Bedingung. Du sagst, das ist der alte Bund. Okay, im neuen Bund heißt es, seht die Güte und die Strenge des Herrn. Und er gab dir die Bedingung, was Güte bringt und was die Strenge brachte. Ich fragte Menschen in verschiedenen Gemeinden, wann hast du zuletzt einen Pastor etwas über die Strenge Gottes sprechen gehört? Denn in einer herkömmlichen Gemeinde wirst du nichts darüber hören. Sie predigen nur die Güte. Sie predigen nicht die Strenge und die Konsequenzen, die diese Strenge bringt. Wir sagen, nun, Gott ist Liebe. Und ja, dieser Gott der Liebe schickt am Ende eine ganze Reihe von Menschen in die Hölle. Verstehst du, was ich damit sagen will? Das ist die Strenge. In ihrer Vorstellung wird Gott sich plötzlich ändern und niemand kommt in die Hölle, alle kommen in den Himmel. Das wird nicht passieren. Er ist kein Mensch, dass er lügt und er ändert sich nicht. Jeder ändert es ständig. Die Zeichen im 2. Timotheus über die letzten Tage, Zeichen, die in der Gemeinde sein würde, nach 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7 und auch in 4, die ersten 3 oder 4 Verse, du liest das und es ist, als wäre das erst heute passiert. Aber er sagte Dinge, von denen mein Vater, der Pfarrer war, sie nicht vorstellen konnte, dass sie in der Gemeinde erlaubt sein würden. Es ist nicht nur erlaubt, sondern es wird als richtig akzeptiert. Es ist richtig. Es ist das Richtige. Es ist wahr. Wenn du dagegen bist, bist du derjenige, der im Unrecht ist. Sie sagen also, dass das, was falsch war und immer falsch war, jetzt richtig ist. Und das, was immer richtig war, ist jetzt falsch. Du weißt das. Aber das ist eines der Zeichen der letzten Tage. In der Natur sind immer schon Dinge passiert und auch in der Politik. Und das ist es, worauf sich alle in den letzten Tagen konzentrieren. Sehr wenige Menschen schauen sich den Zustand der Gemeinde an. Was wird mit Menschen geschehen, die sich zur Gottesfurcht bekennen? Und diese Beschreibung hätte nicht im Entferntesten die Menschen beschrieben, die sich zum Christentum bekannten, als ich ein Kind war. Es spielte keine Rolle, ob es sich um geisterfüllte oder nicht geisterfüllte Gemeinden handelte. wenn sie wiedergeboren waren, würde nichts von dem, was da drin steht, stattfinden. Nichts davon. Dort an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, er war landwirtschaftlich geprägt von den meisten Dingen, die heute in den Gemeinden erlaubt sind. Also heidnische Gesetze, diese wären dort nicht aufgestellt worden. Sie hätten nicht zugelassen, was Christen jetzt zulassen. Und die jüngere Generation scheint nicht zu merken, wie weit wir gefallen sind. Dabei haben wir so viel Potenzial. Du siehst dir das an und es ist entmutigend, unmissverständlich. Ich weiß, dass es entmutigend ist. Du siehst dich um und du versuchst, es ernsthaft anzugehen. Und du schaust dich um und niemand sonst versucht es. Warum also die Mühe? Ich werde dir sagen, warum du dir die Mühe machen solltest, weil es dich betrifft. Sie haben nicht zu entscheiden, was mit dir passiert. Jesus entscheidet. Und es wird danach entschieden, gemäß der Entscheidungen, die du getroffen hast, nicht nach denen, die dein Pastor oder deine Denomination oder die irgendjemand anderes getroffen hat. Wir alle müssen vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Das sollte uns ein wenig die Furcht vor dem Herrn ins Bewusstsein rufen. Denn wenn du dort stehst, hast du die Zeit der Gnade bereits hinter dir. Die Zeit, in der du zu Buße kommen kannst, ist bereits vorbei. Du wartest nur darauf, herauszufinden, kommen nun die Segnungen oder die Flüche? Für welchen Teil meines Erbes habe ich mich qualifiziert? Welchen Teil hat Satan von mir geraubt? Was ist es, was entschieden wird? Es wird nicht entschieden, ob du es in den Himmel schaffst oder nicht, aber wo wirst du deinen Platz finden? Die Schrift sagt klar in 2. Timotheus 2, in einem großen Haus gibt es viele Gefäße. Es gibt Gefäße der Ehre und es gibt Gefäße der Unehre. Und es gibt Gefäße zur Zerstörung. Selbst unter den Ehrenwerten gibt es welche aus Gold, aus Silber, aus Holz. Es gibt verschiedene Stufen davon. Und die Leute glauben nun, nein, wir bekommen alle das Gleiche, alles ist gleich. Aber du musst etwa die Hälfte der Bibel wegwerfen. Du kannst nicht immer wieder auf solche Dinge hereinfallen. Du musst aufwachen. Die Schrift sagt zum Beispiel, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und sie ist auch der Anfang der Weisheit. Ist damit die natürliche Erkenntnis und die natürliche Weisheit gemeint? Wir haben alle Arten davon und du hast keine Furcht vor dem Herrn. Du kannst verloren sein und alle Arten von natürlichem Wissen und Weisheit haben und nicht einmal ein Christ sein, aber du kannst die Dinge Gottes nicht verstehen. Du kannst Gott nicht erkennen. Und du kannst nicht wissen, wie die Dinge in der geistlichen Welt funktionieren. Und die Weisheit, also nicht nur zu wissen, wie es funktioniert, sondern zu verstehen, warum es gut ist und so gemacht wird, das liegt im geistlichen Bereich. Die Voraussetzung dafür ist die Furcht des Herrn. Warum ist das so wichtig? Denn wenn du wirklich die Furcht des Herrn hättest, hättest du Angst, selbst Herr zu sein. Du würdest nicht daran denken, dir die Autorität über ihn anzumaßen. Denn in deinem Kopf sagst du, Mann, du spielst mit Dynamit, du spielst russisches Roulette. Was wird passieren, wenn meine Uhr stehen bleibt und ich bin hier drüben und stelle mich über ihn? Dann muss ich vor ihm stehen. Und er ist derjenige, der Entscheidungen trifft. Und du kannst nicht sagen, nun, wir glauben, dass er das tun würde. Es spielt keine Rolle, was wir geglaubt haben. Alles, was zählt, ist, was er entscheidet. Wir haben kein Mitspracherecht, Leute. Wir sollten also besser herausfinden, was er entscheidet. Was sind seine Standards? Es spielt keine Rolle, was der Standard unserer Denomination ist. Wenn es dasselbe ist wie der von Gott, wunderbar. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist Gott derjenige, der bestehen wird. Die gute Nachricht ist, dass er sagt, seht die Güte und die Strenge. Wenn ich Gottes Bedingungen für die Segnung erfülle, brauche ich deine Zustimmung nicht, um den Segen zu bekommen. Ich brauche deinen Glauben nicht, dass ich deswegen würdig bin. Es spielt keine Rolle, was der Teufel oder jemand anderes denkt. Ich werde meinen Segen bekommen. Und ich kann ihm nicht davonlaufen. Er wird mich einholen. Du kannst nicht schneller laufen als ein Engel, denn er wird dir den Segen bringen. Den Leuten gefällt vielleicht nicht, was ich predige. Ist dir klar, dass es viele hochrangige Doktoren der Theologie auf der ganzen Welt gibt, die wissen, was ich predige, mich feuern würden, wenn ich unter ihnen wäre? ich würde keinen Job mehr haben. Es macht mich nicht nervös, weil sie es nicht waren, die mich anfangs eingestellt haben. Und sie können mich nicht feuern. Ich arbeite nicht für sie. Ich arbeite für den Herrn. Ich habe also die Wahl, ihnen oder ihm zu gefallen. Ich möchte mit allen Menschen friedlich leben, aber es liegt mir nicht, in Frieden zu leben, wenn ich dem Herrn den Rücken kehren muss, um dich glücklich zu machen. Wenn ich beides kann, gut. Aber wenn ich nur eine Wahl habe, so ist es auch bei mir zu Hause. Meine Frau und ich sind seit 54 Jahren verheiratet und jeder weiß, dass wir eine tolle Ehe führen. Aber sie ist nicht meine erste Liebe. Jesus ist es. Und das haben wir von Anfang an verstanden. Ich würde alles auf der Welt für sie tun, außer nicht zu tun, was Gott sagt, weil sie etwas anderes will. Wenn es eine Wahl gibt zwischen dem, was er will und dem, was sie will, die Wahl ist schon vor langer Zeit getroffen worden, bevor es zu einem Zwischenfall kommt. Es ist bereits beschlossen, ich werde tun, was der Herr sagt, und ich erwarte von ihr, dass sie dasselbe tut. Denn ich bin auch nicht ihre erste Liebe. Er ist ihre. Das ist der Grund, warum wir eine so gute Ehe führen, nach 54 Jahren. Wenn du also dem Herrn gehörst und du seine Bedingungen erfüllst, kann weder der Teufel und noch sonst jemand es dir wegnehmen. Gott wird dafür sorgen, dass er sich um die Seinen kümmert. Aber all diese Verheißungen, die unser Erbe sind, sie sind es ja, aber sie sind es an einem bestimmten Ort und das ist in Christus. Was im Geist ist, im Reich Gottes. Denn Christus ist immer in seinem Reich. Er verlässt sein Reich nicht. Der Vater verlässt das Reich nicht. Wenn du ihm also wirklich nahe kommen willst, musst du dorthin gehen, wo sie sind. Und es ist dein Erbe, aber es hat eine Bedingung. Denn du kannst nicht mit einem schmutzigen Gewand reinkommen, aber du kannst eine Dusche nehmen, bevor du dorthin gelangst, mit dem Blut gereinigt werden und hineinkommen. Aber sobald du dich entscheidest, wieder Herr zu sein, befleckst du es und du bist raus. Wenn du rauskommst, renn einfach direkt in die Reinigung und komm wieder rein. Bekenne es. Der Herr wird dir vergeben und dich reinigen und du wirst gleich wieder drin sein. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir nicht merken, was passiert, wenn wir uns in dem natürlichen Bereich befinden, dass wir dann in Satans Bereich sind. Streng genommen bist du sein Diener und er versucht dich dazu zu bringen, ihm zu dienen. Aber er weiß, dass du, wenn du Christ bist und wüsstest, dass er es ist, das nicht absichtlich tun würdest. Also muss er dich darin täuschen. Wenn du in der natürlichen Welt bist, lass mich dir eine Frage stellen. Wie viele kennen deutlich den Unterschied zwischen dem, dass du weißt, dass du im Fleisch bist und über etwas verärgert bist, und dem, dass du weißt, dass du wirklich im Geist bist? Hat jemand Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen diesen beiden zu erkennen? Welche von euch magst du am liebsten? Oder ob es deine Frau oder dein Mann ist, wenn er offensichtlich im Fleisch ist oder im Geist? Welche von ihm gefällt dir am besten? Das ist doch klar, oder? Es spielt keine Rolle, wie hübsch sie sind. Sie sind hässlich, wenn sie im Fleisch sind, denn Fleisch stinkt. Was sich also im Fleisch manifestiert, ist nicht schön. Und die äußerlich hässlichste Person auf diesem Planeten ist schön, wenn sie im Geist ist. Warum wollen wir dann immer wieder zum Fleisch zurückkehren? Denn wenn wir es zurückhalten und nicht wirklich zeigen, was wir sind, dann merkt es vielleicht niemand, wie ich wirklich im Fleisch aussehe. Denn wenn du es zeigst, dann sehen sie das wahre Gesicht. Wenn du im Geist bist, du kannst sehr ruhig sein, vielleicht fällt es nicht so sehr auf, aber plötzlich, wenn der Herr beschließt, sich zu offenbaren, dann sieht es jeder. Sie können schmecken und sehen, sie spüren die Gegenwart Gottes. Ich versuche also nur ein paar Dinge weiterzugeben über Satan, die du vielleicht noch nicht kanntest, aber verstehe seine Taktiken. Ich glaube, er hat eine Strategie. Er ist ein Stratege. Wir wissen aus dem 1. Korintherbrief, dass er nur Milch den Korinthern gab, weil sie Babys sind, aber zu denen, die reif sind, würde er die tieferen Dinge des Geistes sprechen. Das ist, wo Gott uns hinbringen will, bis zu dem Punkt, an dem wir anfangen, in die tieferen Dinge hineinzuwachsen. Das wird den größten Unterschied ausmachen. Du lernst nicht nur Gott kennen, aber du fängst an, Gott zu verstehen. Das ist Jeremia 9, 22 und 23. Dich nicht an deinem Reichtum zu erfreuen oder deiner Autorität oder irgendetwas von diesen Dingen. Aber wenn du dich über etwas freuen willst, dann die Tatsache, dass du Gott kennst und verstehst. Ich spreche immer über Johannes 17, 3, dass du Gott kennen kannst. Es heißt auch, dass du Gott verstehen kannst. Aber du kannst ihn nicht verstehen, wenn du ihn nicht kennst. So wie Cheryl und ich zusammenleben. Wir kennen uns, aber wir verstehen uns auch, weil wir uns kennen. Das ist nur eine weitere Ebene, auf die es hinaufgeht. Es gibt also eine Weiterentwicklung. Satan weiß, dass du der Mensch sein willst, der du eigentlich sein solltest, und nutzt dies aus, um dich als Christ im natürlichen Bereich zu halten, jenem Reich der Finsternis, das ihm Zugang gewährt. Also seine normale Versuchung des Fleisches wirkt bei dir nicht. Er kann dich nicht einschüchtern, um ihm zu folgen, sodass dann der trügerische Engel des Lichts kommt. Hast du jemals darüber nachgedacht? Im 2. Korinther 5, 17 ist davon die Rede. In Christus Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Die alten Dinge vergehen und alle Dinge werden neu werden. Wenn du im Geist bist, bist du in dieser neuen Natur. Und dieser Prozess ist es, der stattfinden wird. Deshalb werden die meisten Menschen nervös und stoppen. Denn eines der ersten Dinge, die er sagt, ist, hör auf, das zu tun. Er fängt an, die Sünden aufzudecken. Alte Dinge vergehen. Warum tut er das? Denn solange das Alte nicht vergeht, kann das Neue nicht kommen. Er ist also dabei, in dir eine neue Schöpfung zu schaffen. Und das Wort Schöpfung bedeutet nicht nur eine Schöpfung, es bedeutet eine Originalschöpfung. Das heißt, wir sind alle wie Schneeflocken, keiner von uns ist wie der andere, einzigartig. Es erfüllt das, was du in ihm bist. Wir alle haben Eigenschaften von Christus, wenn wir im Geist sind, aber es wird etwas einzigartig anderes sein. Du bist etwas ganz Besonderes. Es gibt keinen, der besonderer ist als der andere. Alle besonders. Weil wir alle zum Leib Christi gehören, ein Teil dessen, was der Leib Christi ist. Wie soll ich dir sagen, dass ein Teil von Jesus nicht sehr gut ist? Ich meine, wenn du Jesus tatsächlich treffen würdest und sagen würdest, Jesus, ich liebe dein Haar und dein Gesicht, aber deine Hände sind hässlich, würdest du das tun? Oder deine Füße? Nun, du hast große Füße. Natürlich liebst du alles an ihm. Shirley liebt alles an mir. Oder du sagst, sogar die Warzen, weil du die ganze Person nimmst. Der Herr ist vollkommen, aber er erschafft diese neue Schöpfung. Nun, wenn du im Fleisch bist und die Schrift sagt ganz genau, dass du jetzt Satans Diener bist, was glaubst du dann, was er in dir zu tun versucht? Er versucht, in dir einen Menschen zu schaffen, der ihm ähnelt. Das ist es, was er hier schafft. Und wenn du ins Fleisch kommst und es sich zeigt, ich spreche nicht davon, dass du es versteckst, aber wenn es sich zeigt, ist es das, was er in dir geschaffen hat. Das ist die Frucht seiner Schöpfung in dir, indem du dich ihm hingibst. Wenn du in Christus bist, können die Dinge ruhig sein. Du bemerkst vielleicht nicht den Unterschied zwischen jemand anderem, der vorgibt, in Christus zu sein, bis der Herr beschließt, zu offenbaren, wen er in dir geschaffen hat. Das erhebt sich. Dann seid ihr das, Leute. Das ist es, was bisher in dir gewirkt wurde. Und er fängt gerade erst mit der Arbeit an. Ich sage das nur ungern. Es klingt komisch, aber wir sind schizophren. Das ist im Natürlichen kein guter Begriff, oder? Weil du zwei Persönlichkeiten hast, richtig? Das ist doch nicht normal, oder? Aber wir handeln, als ob wir im Fleisch sein können oder im Geist sein können, als ob das normal wäre. Nein, du bist schizophren. Ich versuche nett zu sein, aber das ist ein mentales Problem, das zu tun. Du bist nicht dafür gemacht, zwei Personen zu sein. Wenn du die neue Natur bekommen hast, solltest du die alte begraben und lass die neue sich entwickeln. Er sagt, wähle, wem du dienen willst. Elia tat es auf dem Berg Karmel. Wenn der Herr Gott ist, dann diene ihm. Wenn es Baal ist, dann diene ihm. Entscheide dich, wem du dienen willst, weil du keine dritte Wahl hast. Der Teufel lässt dich ständig denken, dass in diesem Krieg, der im Gange ist, es irgendwo eine geistige Schweiz gibt. Es gibt keine geistige Schweiz. Es gibt keinen Ort, an dem du den Krieg abwarten kannst. Du bist drin. Also entweder du überwindest oder du wirst überwunden. Du hast keine andere Wahl. Satan erschafft also, wie er dich haben will, um ihm zu dienen, wenn du in dieser Natur bist. Ob du merkst, dass das passiert oder nicht. Wenn du im Geiste bist, dann siehst du nicht, dass der Herr sagt, ich werde das tun, ich werde heute an deinem kleinen Finger arbeiten. Du bekommst diese Details nicht. Aber was er tut, ist ein Teil der Schöpfung. Er sieht das Ende vom Anfang an. Er ist der Baumeister. Er hat bereits den Bauplan für die Fülle dessen, wer du im Geist bist und in der Ewigkeit. Er weiß, wo du in der Ewigkeit wirken wirst, wenn du ihn in Ruhe lässt und ihn seine Arbeit machen lässt. Alles, was du tun musst, ist ihm zu vertrauen, deinen Teil zu tun und zu gehorchen, was er dir sagt. Das ist alles, was du tun musst. Er ist für alles andere verantwortlich. Das ist ungefähr das Beste, was du bekommen kannst. Aber wenn wir uns an, als wir das Sagen hatten, sehen wir nur einen Klumpen Lehm. Vielleicht haben wir schon versucht, etwas zu bauen, aber er musste das zerbrechen und schon sind wir wieder bei einem Klumpen Lehm. Das sehen wir gerade, aber Jesus sieht die Fülle dessen, wozu er uns bestimmt hat. Satan hat auch einen Plan, was er aus dir machen will. Und er sieht die Fülle dessen und alles, was er tut, ist zu versuchen, dich dazu zu bringen, dass du ihm auf einer höheren Ebene dienst. Wenn du ein Christ bist, würde er dich gerne täuschen, die Lüge zu glauben, damit er dich benutzen kann, um diese Lüge an andere Christen weiterzugeben. Aber wenn er wirklich eine Menge von Gottes Arbeit zerstören möchte, dann dadurch, indem er den Pastor täuschen und mich dazu bringen kann, eine Lüge zu glauben, von der ich glaube, dass sie die Wahrheit ist. Und ich sie dann mit gutem Gewissen predigen werde, weil ich tatsächlich glaube, dass es die Wahrheit ist und dadurch dann alle in der Gemeinde zu täuschen. Wie kannst du wissen, ob sie das tun oder nicht? Denn die meisten Gemeinden haben dir nie beigebracht, wie man das erkennt, weil du dort im natürlichen Bereich sitzt, mit deinem logischen Denken und deinem Verständnis. Und sie können Dinge sagen, die gut klingen und dich zu Schlussfolgerungen bringen, die sich gut anhören. Und du setzt deinen Glauben in sie frei. Und schon bist du in einer Falle gefangen. Aber Gott gab dir den Schutz. Der Heilige Geist ist in dir. Bringe den Gedanken unter Kontrolle und zu Christus. Der Heilige Geist wird nur die Wahrheit bezeugen. Er wird nicht für eine Lüge Zeugnis ablegen. Prüfe also den Gedanken. Vertraue nicht allein auf das Wort eines anderen. Nicht auf das von mir, nicht auf das deines Pastors oder auf das eines anderen. Diejenigen von euch, die hier sitzen und vor Jahren in unserer Gemeinschaft waren, als ich Pastor war, wurde gewarnt. Sitzt nicht da und hört mit eurem Verstand zu. Stellt sicher, dass ihr im Geist zuhört. Und wenn der Geist etwas nicht bezeugt, dann kommst du und erzählst es mir. Ich will es wissen. Wenn du meine Worte falsch verstanden hast und ich kann es erklären, gut, aber wenn ich mich geirrt habe, werde ich es korrigieren. Aber vertraue nicht einfach auf das Wort eines anderen, weil sie meistens recht haben. Denn niemand ist vollkommen. Nur der Herr ist vollkommen. Satan versucht also, diese Person in uns zu erschaffen. Aber wenn du ein ernsthafter Christ bist, dann wird er dich auf einen Weg führen, der richtig erscheint. Du wirst als fleischlicher Christ agieren und er muss dich dazu bringen, diese Lüge zu glauben. Aber er ahmt Gott nach. Im Grunde denkst du, dass du Gott folgst. Also muss er auch einen richtigen Gott für dich erschaffen, der dir passt. Ein dir genehmen Jesus, ein dir genehmen Vater, ein dir genehmen Heiligen Geist. Wie sehen für dich also Jesus, der Heilige Geist und Gott aus? Wenn du also jeden Gedanken darüber, wer Gott ist und was er tun würde, nehmen könntest und ganz plötzlich gehst du und machst einfach ein Hologramm davon und programmierst all die Dinge, das ist dein Jesus. Ist das der echte Jesus oder ist es ein falscher Christus? Wenn du im Fleisch bist, garantiere ich dir, dass es ein falscher Christus ist, dem du folgst. Wenn du immer nur von der Güte Jesus hörst, dann kennst du Jesus nicht. Wenn alles an deinem Jesus nur den Aspekt der Güte zeigt, dann ist es ein falscher Christus, weil es auch einen Aspekt der Strenge von Christus gibt. Es ist nicht nur das Lamm. Wenn alles an deinem Jesus nur das Lamm ist, dann ist es ein falscher. Dieser Teil ist wahr, aber es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht das Ganze. Deine letzte Schlussfolgerung ist also nicht die Wahrheit, also wird es falsch. Auch wenn ein großer Teil davon wahr sein mag, ist die letzte Schlussfolgerung falsch. Manche Menschen sehen nur die Strenge. Er ist ein gemeiner Gott. Sie sehen nur diesen Teil davon und sie glauben nicht, dass er wirklich gut ist. Sie glauben nicht, dass er wirklich Liebe ist. Und sie dienen einem Falschen. Aber jeder im Natürlichen, was auch immer dein vollständiges Konzept ist, wenn du beständig im Natürlichen lebst, wem du folgst und dienst, ist nicht der wahre Gott. Der einzige Weg, wie du den wahren Gott erkennen kannst, ist im Geist, im Reich Gottes, wo der Vater und Jesus kommen und sich dir offenbaren. Sie machen sich selbst deutlich sichtbar und kenntlich. Dann wirst du den Teil mit der Güte lernen. Du wirst den Teil der Strenge kennenlernen, wirst die Gebote und Verbote des Reiches Gottes kennen. Du wirst die Dinge, die man tun sollte und die Vorteile, die sie bringen, kennen. Das wird Korrekturen bringen, das wird dich rausbringen. All das wirst du lernen und du hast ein ausgewogenes Bild davon, wer Gott ist. Du hast vielleicht nicht die Fülle Gottes, was du verstehst, ist Gott. Das ist Jesus. Die frühe Gemeinde, als sie mit Petrus begann, als er hinausging und 3000 Menschen zum Herrn führte, es beschreibt diese frühe Gruppe. Sie waren an einem Ort und eines Sinnes und sie hatten niemanden, der alles, was sie hatten, als sein Eigentum betrachtete. Es gehörte Gott und das, was herausstach, war die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist es, die dich davon abhält, so leicht ins Fleisch zu gehen. Denn um ins Fleisch zu gehen, musst du die Autorität über den Herrn an dich reißen. Es ist sein rechtmäßiger Platz, Herr zu sein, durch Schöpfung und Erlösung. Damit wir also Herr sein können, auch wenn wir so tun, als ob wir das nicht getan hätten, musstest du getan haben, was Luzifer tat, und dich über Gott stellen, dich über den Allerhöchsten erheben. Das war der Ursprung aller Sünde. Das ist der Zeitpunkt, an dem alles fiel, alles begann von da an. Und wir tun das, als ob das keine große Sache wäre. Wir werden deswegen nicht einmal nervös. Das ist ganz normal. Gottes Gnade deckt das ab. Er liebt mich. Und das ist wahr. Er liebt dich wirklich. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Konsequenzen dafür gibt. Das bedeutet nicht, dass du nicht eines Tages vor ihm stehen wirst und alles offenbar werden wird, jeder Gedanke und jede Absicht. Und du wirst entsprechend belohnt werden, wie deine Werke waren. Und entweder verbrennt sie und du verlierst deine Belohnung oder sie bestehen den Test und du erhältst die Belohnung. 1. Korinther 3. Satan will nicht, dass wir all diese Dinge wissen. Weißt du, wie die Urgemeinde die Furcht des Herrn bekommen hat? Weil ihnen niemand gesagt hat, dass man alles verkaufen und es den Aposteln bringen muss. Gott sprach zu ihnen und sie verkauften Dinge und brachten es zu den Aposteln. Es wurde nicht gesagt, warum. Sie stimmten einfach ein, rechneten einfach zusammen, sie waren sich einig. Es waren etwa 3000 plus was danach noch kam. Denn es kam noch mehr dazu. Sie alle betrachteten das, was sie hatten, nicht als ihr Eigentum. Es gehörte Gott, das heißt, er war Herr über alles, was sie hatten. Er hatte also gesprochen. Nicht die Apostel, die sagten, bring mir das. Sie haben um nichts gebeten. Der Herr sagte, verkauf das, bring es her. Und so taten Ananias und Sapphira das Gleiche. Aber als sie kamen, hatten sie es verkauft. Und ihnen wurde gesagt, und sie stimmten mit dem Heiligen Geist überein, alles dorthin zu bringen. Aber sie brachten nicht alles. Sie behielten einen Teil zurück, alle beide. Und Petrus fragte ihn, ist das alles? Und Ananias sagte ja. Und sobald er ja sagte, fiel er tot um. Später kam seine Frau. Sie hatten ihn gerade rausgetragen. Und hier kommt sie und er stellt ihr die gleiche Frage. Und sie sagte, ja, das ist alles. Und sie fiel tot um. Große Angst ging durch all die Tausende, die gerade gerettet wurden. Die Bibel sagt, fürchte dich nicht vor dem, der den Körper zerstören kann. Fürchte den, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Das kann nur der Herr tun. Ich habe keine Angst vor dem Teufel. Wir sollen uns vor dem Teufel nicht fürchten. Das Problem ist, dass wir uns vor dem Teufel fürchten und nicht vor Gott. Das ist eine Angst ohne Gottesfurcht. Verstehe, wer er ist. Wir sehen immer noch das Lamm. Das ist der einzige Jesus, den wir sehen wollen. Johannes der Täufer, ich meine Johannes der Apostel, verbrachte 3,5 Jahre mit dem Lamm im Leib, mit seinem physischen Körper. Und du kennst die Geschichte, wie nah er ihm war. Hier ist er, ein alter Mann auf der Insel Patmos, wo er wegen seines Glaubens festgehalten wurde. Er war am Tag des Herrn im Geist und hörte eine Stimme. Er drehte sich um zu sehen, wer mit ihm sprach. Und dort war der auferstandene Jesus, wer er war, bevor er das Lamm wurde, der er schon immer war und der er immer sein wird. Er stand hinter ihm, als er sich umdrehte und sah, wer er war. Dieser große Apostel Gottes wurde vor Angst ohnmächtig, als er ihn nur ansah. Da sprach der Herr, fürchte dich nicht, und berührte ihn und es war in Ordnung. Er erkannte, es war der Christus. Aber du siehst, dass er diesen Teil in diesen 3,5 Jahren nie gesehen hat. Denn er kam nicht als Löwe des Stammes Juda, er kam als das Lamm. Wir alle warten darauf, dass er jetzt wiederkommt. Er ist der Löwe, der wiederkommt, Leute. Und wisst ihr, was in der Offenbarung steht, was passiert, sobald er kommt? Wer auch immer bei ihm ist, wird nicht das Geringste tun, um ihm zu helfen, diese Erde zurückzuerobern. Er wird die Armee auslöschen, die dort hingekommen ist. Allein, nur er selbst, in einem Augenblick. Und jedes Knie auf diesem Planeten wird sich beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Dazu können wir nicht einmal die Christen bewegen. Denkst du, dass jeder auf diesem Planeten Erde, wenn er diese Armee tatsächlich auslöscht und der Befehl ergeht, dass jeder sein Knie beugen soll, glaubst du, dass alle Menschen auf diesem Planeten tatsächlich das Knie beugen werden? Vielleicht? Aber was ist, wenn jemand irgendwo anders das hört und sagt, nun, ich beuge nicht das Knie? Er hat bereits gesagt, dass sich jedes Knie beugen wird. Was glaubst du, was dann mit dieser Person passieren wird? Ich kann es nicht beweisen, aber ich denke, puff, sie werden nicht mehr da sein. Denn wenn sich der Rauch lichtet, werden alle, die noch übrig sind, das Knie beugen. Das heißt nicht, dass alle es beim ersten Mal tun, aber sie werden es tun. Das ist keine Option, denk daran. Er wird mit einem eisernen Stab regieren, wenn er kommt. Jetzt sprechen wir also über Gnade. Er wird einfach die andere Wange hinhalten. Er hält nicht die andere Wange hin, wenn er als Löwe zurückkommt. Das war das Lamm für eine Bestimmung. Wenn es nicht zu dieser Bestimmung war, hätte er sie dann auch nicht hingehalten. Er sagte, ich hätte 10.000 Engel rufen können. In einem Moment hätte er jeden, der sich mit ihm anlegt, in einer Sekunde auslöschen können. Er brauchte keine 10.000. Einer hätte gereicht, um alles um ihn herum auszulöschen. Wir wissen also, dass dies unser Herr ist. Wir reden hier nicht von einem Geist der Angst, wie ihn Satan hat. Wir sprechen von einer ehrfürchtigen Furcht, die versteht, wer das ist. Weißt du, was es spannend macht? Er ist auf meiner Seite. Ich will keinen Schwächling an meiner Seite haben, der versucht, mit dem Teufel fertig zu werden. Ich will jemanden, vor dem der Teufel Angst hat. Ihn. Und er ist mein bester Freund. In meinen Jahren als verlorener Sohn, als ich nach Chicago ging, habe ich in meinem Zeugnis gesagt, dass ich alles getan habe, was ich konnte, um den Teufel ein paar Jahre lang zu helfen, mich zu töten. Und er hat es nicht geschafft. Und ich bin an einigen sehr gefährlichen Orten gegangen. Aber mein bester Freund, der mit mir reiste, war etwa 2 Meter groß und wog knapp 130 Kilo. Und du hättest dich nicht mit ihm anlegen wollen. Wir gingen an diese gefährlichen Orte und ich wog etwa 70 Kilo. Ich fühlte mich gut, solange mein Freund Don bei mir war. Ich achtete darauf, dass ich mich nicht zu weit von ihm entfernte bei dem, was vor sich ging, weil ich damals ein Teenager war. So ist es auch mit dem Herrn. Der Teufel macht mich nicht nervös, solange ich im Geist mit dem Herrn bin. Wenn ich nun im Fleisch bin, gibt es einen guten Grund, sich vor ihm zu fürchten, denn er kann dir Schaden zufügen. Dieser Geist, der kommt, Gott hat ihn ihm nicht gegeben, sondern der Teufel ist dafür verantwortlich. Wenn du nach Hause kommst, funktioniert dieser Geist nicht mehr, denn die vollkommene Liebe, welche gehorsam ist, vertreibt alle Angst. Da ist keine Angst. Damit ich dir ein Bild geben kann, um den verherrlichten Gott stehen. Vor einigen Jahren, als die USA im Irak waren, hatten wir ein Bataillon von Leuten aus Oklahoma, der dort war. Es war ein Bataillon mit etwa 2000 Mann und dieser Oberst, der direkt unter einem General stand, war der Kommandant da. Und er war der Terroristenjäger. Seine Aufgabe war es, die bösen Jungs zu finden und die schlimmsten von ihnen auszuschalten. Das war er und sie kannten seinen Namen und es machte ihnen Angst. Denn wenn sie seinen Namen gehört haben, sind sie aufgeschmissen, wenn er mit seinen Männern auftaucht. Ich spreche von einem ernsthaften Krieger, einem Mann der Special Forces. Und so hatten sie Fernsehsender, die sie filmten. Und als sie die großen Flugzeuge landeten, waren sie nicht am Tor, sondern auf dem Rollfeld. Als sie aus dem Flugzeug kamen, war das so ein Seil, das alle Familien trennte, die auf die Rückkehr ihres Familienmitglieds warteten. Und hier kommt endlich der Kommandant, der all diese Soldaten aussteigen lässt, die den Jungs das Fürchten lehrten. Und er beginnt, das Rollfeld zu überqueren, wo seine Frau war. Und er hatte eine etwa 3-jährige Tochter. Und als er so weit wie von hier bis nach da drüben entfernt war, sah sie ihren Papa. Und sie rannte einfach unter dem Seil hindurch und rannte zu ihrem Vater hinaus. Sie hatten Sicherheitsleute, die dafür sorgen, dass niemand hereinkam. Aber nun schauen alle auf das hier. Und der Kommentator spricht darüber, wer dieser Typ war und was er getan hat. Und seine Tochter kam ihm nahe und er fiel auf die Knie. Und sie rannte in seine Arme. Die Kamera zoomte heran und man sah eine Träne. Für das 3-jährige Mädchen war er kein wilder Krieger, sondern ihr Papa. Verstehst du das? Jesus ist mein bester Freund. Ich habe keine Angst vor ihm. Er ist nicht mein Feind. Er ist mein Freund. Aber ich würde es hassen, jemand zu sein, der so dumm ist, sich mit diesem Mädchen anzulegen. Wenn Papa in der Nähe wäre oder nicht, dann würden sie eine andere Seite von ihm sehen. Wir begreifen die Güte, doch die Strenge ist ebenfalls vorhanden. Aber die Strenge gilt für die Ungehorsamen, diejenigen, die sich mit dem Feind gegen ihn verbünden. Und auch wenn wir es weiterhin unwissend tun, Gott bedeckt es immer wieder mit der Gnade und deckt es bis zu einem gewissen Grad ab. Aber er kann es nicht einfach die ganze Zeit zudecken, denn dann werden wir nur noch mehr getäuscht und denken, dass es keine Konsequenzen gibt. Aber er begrenzt, wie weit er seine Schutzmauer zurückzieht, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen und uns Mut zu machen. Auch als Diener Gottes sind wir angewiesen, zu ermahnen, zurechtzuweisen und zu tadeln, mit aller Geduld. Die frühe Gemeinde hatte also 4 Dinge als Versammlung zu tun. Sie zu ermahnen, das heißt, du gibst weiter, was Gott sagt, was sie tun sollen. Wenn sie das ignorieren, dann sprichst du ein bisschen bestimmter. Das ist es, was Gott sagt, dass wir tun sollen. Irgendwann dann, wenn sie einfach weiter rebellieren und es nicht tun, dann tadelst du sie. Wenn sie das ignorieren, dann war die Anweisung, dass du sie dann wegschickst. Du schließt sie aus. Andernfalls wird sich diese Haltung, diese Rebellion in der Gemeinde ausbreiten und die übrigen Mitglieder anstecken. Und was hat er gesagt, was du tun sollst, wenn du sie ausschließt? Übergib sie dem Satan zur Zerstörung ihres Fleisches, dass zumindest ihre Seele gerettet würde. Das klingt grausam, nicht wahr? Aber was ist mit dieser Person, wenn es Gottes Kind ist und Satan benutzt es? Wenn sie nicht irgendwann korrigiert werden, wird Satan sie noch mehr benutzen. Es klingt vielleicht nicht nach Liebe, aber wenn Gott sie jetzt herausnimmt und trotzdem konnten sie nach Hause kommen, hat Satan nicht so viel von ihnen gestohlen oder so viel Schaden verursacht. Wenn er Gnade gegeben hätte, sie dort bleiben zu lassen, wenn Gott vorausschauen kann und sieht, dass sie sich nie ändern werden, wird es nur noch schlimmer werden. Später wird ihnen noch mehr angerechnet werden. Das ist keine gute Wahl. Und das ist der Vorteil, den er hat und den wir nicht haben. Er kann das Ende vom Anfang her sehen und er trifft die beste Wahl mit dem, was wir ihm erlauben. Denn wir haben immer noch einen freien Willen. Er wird sich nicht über unseren Willen hinwegsetzen. Denke darüber nach. Welchem Jesus dienst du? Ist der echte oder nicht? Denn wenn ich Jesus liebe, liebe ich jeden Teil von ihm. Ich sage nicht, nun, ich mag diesen Teil von ihm, aber ich mag ihn nicht besonders, wo dieser Teil ist. Denn selbst dieser strenge Teil von ihm ist da, um mich zu beschützen, nicht um mich anzugreifen. Genau wie dieser Soldat. Alle Fähigkeiten, die er hatte, durfte er nicht gegen seine Familie einsetzen. Sie war für den Einsatz gegen den Feind bestimmt. Auch wenn du diese Strenge siehst, ist es das, was Gott tun wird, um uns zu beschützen. Sie war nie für seine Kinder gedacht. Die Segnungen waren für die Kinder des Gehorsams. Die Strenge gilt für die Kinder des Ungehorsams. Genau wie bei dir zu Hause, wenn deine Kinder gehorsam sind, dann hat das auch seine Vorteile. Wenn sie ungehorsam sind, gibt es Strafen für sie, je nachdem, wie hoch die Stufe ist. Einiges davon ist also nur gesunder Menschenverstand. Willst du jetzt aufhören oder willst du noch ein bisschen weitergehen? Oh, okay, nein, ich kann einfach weitermachen. Der Herr versucht uns in sein Reich, in seinem Geist zu bringen, woher all unsere Berechtigungen für das Erbe kommen werden, damit wir in der Ewigkeit das Beste haben können, was möglich ist. Und der Heilige Geist in uns hat bestimmte Anweisungen erhalten, die du kennst, dich alle Dinge zu lehren. Bedeutet das, dass jeder von uns alle die gleichen Dinge vom Heiligen Geist lernt? Nein. Er wird uns all die Dinge lehren, die wir brauchen, um uns zu qualifizieren und zu sein, wer wir in Christus sind. Nicht wer er ist, nicht wer du bist, sondern der ich sein soll. Deshalb haben wir alle unsere eigenen Lehrer. Säßen wir alle da und hörten auf den einen Heiligen Geist für uns alle. Das ist es nicht. Wir sind nicht alle gleich. Wir sind alle einzigartig. Ein Original. Er hat also den Bauplan. Es ist, als ob der Herr der Baumeister wäre. Und er ist der Generalunternehmer für den Bau des Gebäudes. Das ist seine Aufgabe. Und um dich online zu halten. Er lehrte dich nicht nur Dinge, sondern führt dich in alle Wahrheit. Und es führt dich dazu, die Wahrheit zu bezeugen und um da zu sein als Zeuge, damit du niemals eine Lüge glauben musst und am Ende aus der Reihe tanzen und Zeit verlieren. Du kannst dort bleiben, wo du sein sollst. Und er weiß alles über dich. Und wir sind geistig eine sehr komplexe Person geworden. Du denkst, ein Computer ist komplex, dabei ist er eher wie ein Hufeisen oder so. Daran ist nichts Komplexes. Im Vergleich zu dem, was wir im Geist sind, wir sind ein ewiges Wesen und wir werden auf die Ewigkeit vorbereitet. Die Dinge, auf die wir vorbereitet werden, sind also nicht nur das, was wir hier in diesem Nachtreich tun. Wenn wir ankommen zu der Technologie, die Millionen von Lichtjahren über der unseren ist, um uns darauf vorzubereiten. Du weißt es nicht. Er führt das System ein, die Berechtigungen, dass, ja, wenn es Zeit ist, nach Hause zu gehen, dann kann es heruntergeladen werden. Wenn du über die Entrückung sprichst, wenn wir aufgerufen werden, dem Herrn entgegenzugehen, in einem Moment, während des Blinzelns eines Auges, ändern sich die Dinge. Und wir gehen von diesem natürlichen Zustand dazu über, den Sinn Christi zu haben, indem wir erkennen, wie wir erkannt werden. Ist dir klar, wie viele Daten es darüber gibt, was Gott über uns weiß? Um so viele Daten zu verarbeiten, braucht man eigentlich einen ziemlich großen Computer. Und im Blinzeln eines Auges, also in einem Fünftel einer Sekunde, ist das alles heruntergeladen. Das ist also nur für dich. Mit der Person, die du in der Ewigkeit sein wirst. Was ist mit dem Planeten, über die du herrschen wirst? Was brauchst du, um zu wissen, wie man das alles macht? Was glaubst du, wie lange du noch in den nächsten 5000 Jahren dort oben zur Schule gehen musst, um dich auf die Herrschaft vorzubereiten? Das Fundament, wenn die Festplatte vorhanden ist, ist es kein Problem, die Software hinzuzufügen. Alles, was du brauchst, ist die Berechtigung dafür. Das ist die Salbung. Du kannst dir also nicht selbst die Berechtigung geben, meine Software zu haben, und ich kann mir nicht selbst die Erlaubnis geben, seine zu haben. Der Herr entscheidet, denn es gibt Bedingungen dafür, welche Stufe du hast. Und die Lehren der heutigen Zeit, vor allem, wenn du dich auf diese Gnadensache einlässt, da gibt es keine Bedingungen. Also daher qualifizierst du dich nie. Wenn du also dort ankommst, gibt es vielleicht eine Art Einstiegsprüfung, die du absolvieren musst, falls du die vorherige Prüfung nicht bestanden hast. Auch wenn du zur Schule gehst und du in irgendeinem Beruf tätig sein wirst. Es gibt ein bestimmtes Niveau, das du zu erreichen hast, um einen Abschluss zu bekommen. Genau wie die nächste Person, die auch den Abschluss bekommt. Und einer kann zu den besten 3% der Klasse gehören. Es kann sein, dass du zu den untersten 3% der Klasse gehörst. Aber ihr seid beide in der gleichen Abschlussklasse. Und ihr kommt beide mit dem gleichen Titel heraus. Aber ihr beide werdet nicht im gleichen Job arbeiten. Und ihr beide werdet nicht den gleichen Lohn bekommen. Denn derjenige, der zu den besten 3% gehört, wird den besten Job bekommen. Den besser bezahlten Job. Und jener, der die besseren Gehälter bietet, wird die oberen 3% einstellen, nicht die unteren 3%. Du wirst einen bekommen, aber wenn sie bei dir ankommen, sind vielleicht gar keine Jobs mehr übrig. Viele Menschen machen also ihren Abschluss und finden nicht einmal einen Job. Ich garantiere, dass die besten 3% keine Probleme haben, einen Job zu finden. Sie sind auf der Suche nach ihnen. Sie sind nicht auf der Suche nach einem Job. Die Menschen suchen nach ihnen. Es kommt schon jemand, der sie einstellen will, bevor ein anderes Unternehmen sie bekommt. Das ist wie bei den Top-Ballspielern. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob ein Team bieten wird. Es geht darum, wer am meisten für sie bieten wird. Diejenigen, die zu den weniger guten Spielern gehören, hoffen einfach, dass sie jemand nimmt. Gott versucht also, dich auf das Maximum vorzubereiten, das du erreichen kannst. Das hat er auf dem Herzen. Es ist also das Maximum, das du bekommst. Wir sehen, was Gott sagt. Tu dies und das und wir bleiben daran hängen. Ich verstehe nicht wirklich, warum das notwendig ist. Dann tun wir es nicht. Und das ist der Ort, an dem Thomas war. Ich werde nicht glauben. Es sei denn, ich lege meine Finger in seine Hand, wo die Nägel waren, und meine Hand in seine Seite, sonst werde ich nicht glauben. Das spielt keine Rolle. Er hat eine solche Aussage gemacht. Du kennst die Geschichte, von der ich spreche. Nachdem Jesus auferstanden war und die Frauen das sahen, kamen sie zurück und erzählten es ihnen. Sie waren alle in einem Raum und der Raum war geschlossen, verschlossen. Fenster und Türen, alles war verschlossen. Und der Herr kam direkt durch die Wand und stellte vor Thomas. Er sagte, hier Thomas, leg deine Finger in das Loch und deine Hände in meine Seite. Hat er das getan? Nein. Alles, was er sagte, war, Herr, ich glaube. Wer würde nicht glauben, wenn er durch eine Wand zu dir käme und er stünde da vor dir? Der Herr liebt ihn immer noch und er wollte, dass er glaubt. Aber er sagte, Selig sind die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Der Nutzen, der Segen, den er erhielt, war nicht annähernd das, was Maria oder die anderen und Petrus erhielten, die ihrem Bericht glaubten. Ihre Belohnung war viel höher als das, was Thomas bekam. Und doch wollte Gott, dass er gerade noch so hineinschlüpft. Aber er hat so viel aufgegeben, nur weil er nicht genug glauben wollte, um zu sehen. Wie viel gibst du auf, weil du nicht glauben willst, bis du es siehst? Denn manchmal, naja, wenigstens sollte ich jemanden sehen, der es macht, okay? Also bringt Gott dir jemand anderen, der es kann. Und ihr glaubt immer noch nicht, weil Gott schaut und schaut. Und du versuchst, etwas Nicht-Vollkommenes an ihnen zu finden. Und wenn du dich darauf konzentrierst, dann zweifelst du. Nun, sie können die andere Sache tun, die wirklich gut ist, weil wir nach Ausreden suchen. Das sind nur Taktiken. Ich sage all diese Dinge. Ich bin nicht Kief. Ich komme nicht hierher, um dich zu tadeln, okay? Das werde ich auf diese Weise nicht tun. Es kann sein, dass du getadelt wirst, aber das ist nicht meine Absicht, okay? Ich glaube, dass Gott dir die Augen und Ohren öffnen wird, damit du etwas hörst, das du vielleicht noch nie gehört hast und es noch nie Klick gemacht hat und dass deine Einstellung zu dem, was du tust, verändern wird. Das bedeutet nicht, dass du eine total schlechte Einstellung hast, aber ich spreche davon, es einfach ein bisschen mehr zu reinigen. Deine Motivation, warum du überhaupt versuchst, mit Gott zu leben, dass du das ein bisschen mehr reinigst. Es mag alle möglichen Gründe geben, es gibt gute Gründe, aber der wichtigste Grund und der Grund, den Gott mir gegeben hat, alles, was er mir gegeben hat, war, weil es Liebe war. Meine einzige Motivation war, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Das war's. Ich hatte keine zweite oder dritte. Gott wird also immer versuchen, das zu tun. Ihr habt alle Glauben, ich habe Glauben. Und in einigen Bereichen funktioniert er auch. In manchen Bereichen ist er in Gott freigesetzt. In einigen Bereichen ist er in die Täuschung, die du vielleicht für richtig hältst, freigesetzt. Es ist in etwas freigesetzt, das du für richtig hältst. Es gibt einen Prozess, bei dem du deinen Glauben von den Orten zurückeroberst, an denen du ihn freigelassen hast, die Lügen sind, damit du Ohren hast, die Wahrheit zu hören. Du kannst sie jetzt in die Wahrheit freisetzen. Das ist die Läuterung deines Glaubens. Denn unser Glaube wird immer wieder von Satan verunreinigt. Und dann bringt er uns dazu zu denken, unser Problem sei, dass wir nicht genug Glauben haben. Nein, wir müssen unseren Glauben reinigen. Wir müssen die Hindernisse aus dem Weg räumen. Oder wir müssen aufhören, etwas zu glauben. Das ist es, was ich tun muss. Und wir setzen ihn in etwas frei, das nichts mit dem zu tun hat, was wir wollen, das passiert. Das ist ein Lernprozess. Du verbringst dein ganzes Leben im Natürlichen und versuchst, es herauszufinden. Und du wirst nie dahin kommen. Aber wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, ist der Heilige Geist der Lehrer. Was auch immer es ist, dass du zuerst glauben musst, was du bislang nicht kannst. Er wird sich mit dem Grund befassen, der deinen Glauben in diesem Punkt behindert, sodass du dafür Glauben hast. Dann ist die nächste Sache, die du brauchst. Du kannst es vielleicht glauben und tust es. Dann die vierte Sache. Du kannst es wirklich nicht glauben und dann wird er sich mit den Gründen dafür befassen. Er hat alles genau, präzise in einer Reihenfolge, damit die ganze Sache funktioniert. Wir haben keine Ahnung, was Priorität hat. Das hat er. Er ist derjenige, der die Anweisung hat, um uns alles zu lehren, was wir wissen müssen, um zu sein, wie das Bild Christi von uns ist. Wer ist der Baumeister? Das sind wir. Und es ist seine Sache, dies zu erfüllen. Er weiß also, was Priorität hat und vorrangig ist. Und die erste Sache ist das Fundament. Aber du kannst nicht einmal das Erste am Fundament machen, bis du zuerst im Geist, im Reich Gottes bist. Das ist das erste Ziel, nämlich in das Reich Gottes zu kommen, in Christus. Und das kannst du nicht tun, wenn du dich nicht selbst demütigst. Das ist alles, was es braucht, dich selbst zu demütigen. So bist du überhaupt erst dorthin gekommen und gerettet worden. Das Problem ist, demütig zu bleiben. Das ist der Punkt, an dem es die meisten Menschen verpassen. Sie können nicht demütig bleiben. Und manchmal vielleicht auch nicht, weil du es nicht willst, sondern weil du es nicht kannst. Es ist, als ob du deinen Glauben nicht freisetzen kannst, weil etwas ihn behindert. Warum kannst du also nicht demütig bleiben? Dafür gibt es einfach nur Gründe. Du hast das von mir vielleicht schon gehört. Du hörst mich das immer wieder sagen. So würde ich es also angehen. Ja, ich würde mich demütigen. Ich würde hineinkommen, aber dann bin ich sofort wieder raus. Aber ich würde nach den Gründen suchen, warum ich diesmal rausgekommen bin. Denn ich war berechtigt zu hören, dass es gerade passiert ist. Ich würde nicht versuchen, über etwas zu sprechen, das vor 10 Jahren oder letztes Jahr passiert ist. Nur über das, was gerade jetzt passiert. Der Heilige Geist würde mir das zeigen und dann könnte Satan diesen Trick nicht mehr anwenden und er würde einen anderen wählen müssen. Sie würden einfach nach und nach ausgeschlossen werden. Und du hast es mich schon einmal sagen hören, dann könnte ich länger bleiben und es abwehren. Du musst dich ins Zeug lehnen, du musst den Heiligen Geist dort anfangen lassen, wo du bist. Damit möchte ich diese Sitzung abschließen, denn das ist der Trick des Satans. Wenn du entschlossen bist, weiterzugehen, dann wird er dich dazu bringen, dass du versuchst, auf die Ebene zu starten, für die du nicht berechtigt bist. Du versuchst auch, wenn du zum Beispiel meine Schafe hören, meine Stimme liest, die Wahrheiten, die darin enthalten sind, aus dem natürlichen Bereich heraus zu verarbeiten. Und du bist dazu nicht berechtigt. Du kannst es nicht tun. Du musst im Geist sein. Und es steckt viel Wahrheit in diesem Buch. Aber der Heilige Geist wird entscheiden, welche. Genauso wie ich mit den Leuten über das Wach auf 1 rede. Versuche nicht, alles systematisch zu erledigen. Wenn du hindurchgehst und der Heilige Geist dich von etwas überführt, markiere es, gehe das Buch ganz durch. Dann gehst du zurück und schreibst jedes dieser Dinge in ein Notizbuch. Und dann gib es dem Herrn und sage, woran willst du zuerst arbeiten? Es ist, als würdest du mit deinem Notizbuch zum Unterricht erscheinen. Schlag Seite 5 oder 12 auf. Und du fängst an. Und es wird einfach reibungslos laufen. Aber sobald wir denken, nun, ich muss erst bei Kapitel 4 anfangen, ich muss hier anfangen, boom, wir sind raus aus dem Klassenzimmer. Du kannst nichts hören. Und du machst einfach weiter und strengst dich an, dann wirst du etwas hören. Aber es wird der Engel des Lichts sein, der dir etwas gibt, das richtig erscheint. Dann verschwendest du noch viel mehr Zeit, denn du denkst, dass du in die richtige Richtung gehst. Versagst. Und dann kommt er daher und sagt, Gott macht das so schwer. Okay, Amen. Lasst uns eine Mittagspause einlegen.